Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist Freitag. Freitag, der 13. Und bevor ihr sagt, stimmt doch gar nicht, heute ist doch der 11. und nicht der 13. Ich weiß das. Aber heute ist Freitag, der 11. November, das heißt Freitag, der 11.11. Und der 11.11., da sind die Närrinnen und Narren unterwegs. Und das ist für mich eindeutig ein Freitag, der 13. Ein Tag, der einfach nur Unglück bringen kann. Ein Tag, der nur Scheiße bringen kann. Ein Tag, den man besser überspringt, weil ihn keine Sau braucht, denn die Narren sind los. Ja, und ich möchte wirklich nicht über Karneval lästern, aber der 11.11. ist der Tag derer, die komplett humorbefreit sind, aber dann glauben, in der 5. Jahreszeit müssten sie allen zeigen, dass sie sowas wie Humor haben, was sie aber gar nicht haben, weswegen sie es auch keinem zeigen müssen, weil sie ihn sowieso nicht haben, sonst würden sie keinen Karneval feiern. Insofern, heute Freitag, der 11. November, mein persönlicher 11.11. und damit 13.11., also Freitag, der 13. Habt ihr verstanden? Wisst ihr noch, welches Datum heute ist? Wenn ihr jetzt irritiert seid, habe ich mein Ziel schon erreicht. Der Karneval jedenfalls steht vor der Tür und ich hoffe, ihr habt sie fest verschlossen und lasst ihn nicht rein. Ja, das wäre das Entscheidende. Und wir fragen natürlich an der Stelle... Im Bundestag hat die 5. Jahreszeit spätestens um Mitternacht begonnen. Ich fange direkt mit diesem Satz an, obwohl mir mein Redakteur hier reingeschrieben hat, ich könnte hier kurz mitsummen. Aber hier muss ich sagen, hier trete ich mal spontan in eine Art Arbeitsstreik. Arbeitsverweigerung, ich summe so eine Scheiße nicht mit und erzähle euch deshalb, was im Bundestag los war. Warum hat die 5. Jahreszeit um Mitternacht begonnen? Zu später Stunde entschied das Parlament, die Bundestagswahl in Berlin muss in Teilen wiederholt werden. In Teilen der Stadt, also im Westen ja, im Osten nicht oder so, wir bauen sozusagen die Mauer gefühlt wieder auf, aber nur für diese Teilwiederholung der Wahl, damit kein Bezirk wählen muss, der unschuldig war und der nichts dafür kann, dass die ganzen Wahlzettel aus den einzelnen Bezirksämtern und Bezirksrathäusern nicht rechtzeitig in die Urnen kamen. Also überhaupt dahin kamen, wo abgestimmt wurde. So will man es mal sagen. Ne? Und das war ja das Problem. Weil Marathon war in Berlin. Wir erinnern uns, weil Marathon war, kam halt niemand durch, um die Wahlzettel in die Nähe der Urnen zu bringen, damit dort abgestimmt werden konnte. Ja gut, das ist Berlin. Ein Highlight lag das andere. Warum sollte man also nicht gleichzeitig Marathon und Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl? Ich meine, dass da irgendwas nicht klappt, das wissen wir. Also wie lange kennt man Berlin, um zu wissen, dass das nicht hinhauen kann? Deswegen muss die Bundestagswahl jetzt also wiederholt werden. Und da sage ich, ach, toll. Und so, jack, ging es aber schon früher los im Hohen Haus. Gestern, noch lange vor dem 11.11., bevor die Entscheidung zur Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin stattfand, da gab es nämlich die Debatte übers Bürgergeld, das ab Januar Hartz IV ablösen soll. Die Ampel will es. So verlockt SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil mit diesen Worten.
Arbeit muss einen Unterschied machen.
Aber nicht mit der Union, das sei an dieser Stelle gesagt. Als Speerspitze der Opposition, also die sich gesperrt haben, hält sie in Person von CSU-Mann Stefan Stracke der Ampel das hier stramm entgegen.
Arbeit macht den Unterschied.
Moment, jetzt um nochmal den Unterschied zwischen Regierung und Opposition klarzumachen, hier nochmal Hubertus Heil von der SPD.
Arbeit muss einen Unterschied machen.
Und zum Vergleich nochmal, damit es wirklich klar wird, auch für die Letzten unter euch, die es nicht verstanden haben, Stefan Stracke von der CSU.
Arbeit macht den Unterschied.
Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt muss ich sagen, habe ich es verstanden, denn ich habe die O-Töne ja nicht mehrfach angespielt, weil ich glaube, dass ihr so doof seid und das nicht beim ersten Mal rafft, sondern weil ich das brauchte, um es wirklich zu raffen. Ich bin das Problem, nicht ihr. Aber dann, muss ich sagen, jetzt gerade, als ich es gehört habe, dann hatte ich es doch. Es ist Karneval im Bundestag und das hier, dieses Duell zwischen Heil und Stracke war nichts anderes als ein Riesenbrüller. In diesem Sinne, Tusch bitte. Danke. Aber, langsam, natürlich gab es auch echt Opposition. Dietmar Bartsch, der von der Linken, Der ein oder andere wird sich an diese ehemalige Ostpartei erinnern, die mittlerweile gar keine Rolle mehr spielt. Er stieg gestern trotzdem in die Bütt, um so zu tun, als gäbe es diese Partei noch. Und ich sag mal, das war wirklich närrisch.
Fortschrittkoalition? In der Realität ist das eine Schnarchkoalition.
Na, wenigstens mal was los in der Bude, also im Bundestag. Aber wer ist wieder die Spaßbremse? Die Grünen. Stefanie Effner. Ich gebe zu, eine Frau, deren Namen ich zum ersten Mal höre und haltet mich für politisch völlig ungebildet. Ich sage, ja, deswegen mache ich einen täglichen Morgen-Podcast. Also Stefanie Effner, von mir zum ersten Mal gehört, gibt uns jetzt bitte anschnallen die volle Moralinenbreitseite.
Wir führen hier eine hochemotionale Debatte. Es wird Arroganz vorgeworfen, es werden Berechnungen in den Raum geworfen, die hinterher wieder korrigiert werden müssen. Ich entschuldige mich bei all den Menschen in diesem Land, die davon betroffen sind, denn die Debatte wird auf ihrem Rücken ausgetragen.
Oh ja, toll, wirklich toll. Da muss ich sagen, wenn ich sie höre, da glaube ich, da hängen die Zigarettenstummel noch im Hals, während sie die Rede hält. Aber das mag ein Vorurteil sein. Ich frage mich ja, soll es der Politik etwa um Menschen gehen? Also da muss man doch mal auch wirklich die Kirche im Dorf lassen. Das wäre ja was Neues, was völlig Neues. Da sage ich mal, so nicht, Frau Effner. So machen Sie alles kaputt. Da. So, komm, jetzt nochmal richtigen Tusch. Verdammt nochmal, wieso leiert der denn schon? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich bin doch der überzeugendste Karnevalist und ihr nehmt es mir gar nicht ab. Okay, das war gelogen. Für mich Karneval noch schlimmer als die Fußball-WM in Katar. So kann man es zusammenfassen. Ja, aber sehr emotionales Argument jetzt und damit eigentlich gar keins, aber Hauptsache Gefühle gezeigt. Der Bundestag hat das Bürgergeld also letztendlich mit den Stimmen der Ampel beschlossen. Montag kommt es jetzt in den Bundesrat und wenn die Unionsländer da Nein sagen, dann kommt der Vermittlungsausschuss. Welcome to reality, ladies and gentlemen. Und wenn es in den Vermittlungsausschuss kommt, dann sage ich mal, das kann dann noch dauern. Das kann dann wirklich noch dauern mit dem Bürgergeld. Aber hey, Freunde, die fünfte Jahreszeit hat ja auch gerade erst begonnen. Und deswegen nochmal. Okay, damit genug mit dem Quatsch für heute. Wie gesagt, Karneval. Nee, in diesem Sinne gucken wir nach vorne.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In Sharm el-Sheikh wird heute der amerikanische Präsident auf der Weltklimakonferenz erwartet. Und was der so vom Klima hält, das wissen wir ja.
It'll start getting cooler. I don't think science knows, actually.
Es wird wieder kälter werden. Die Wissenschaft weiß das nur noch nicht. Ha, das war aber jetzt gerade, wenn ich es richtig gehört habe, der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Der für die USA das Klimaabkommen von 2015 aufgekündigt hatte. Heute aber, und jetzt kommt US-Präsident Joe Biden ins Spiel, um das Verwirrspiel hier ein für alle Mal zu beenden, und zwar der amtiert. US-Präsident Joe Biden kommt nach Ägypten. Und mal sehen, was der dann so zu sagen hat, angesichts der hinter uns liegenden 7 wärmsten Jahre seit gemessen wird. Ich bin so gespannt. Ich denke, es geht in etwa in diese Richtung.
I think it's gonna be a problem. It is a problem, but we are America, and I think we're gonna solve it.
So in etwa wird es klingen. Ich freue mich schon drauf. Und jetzt noch ein bisschen Kultur. The Boss is back. Wieder mal neues Album von Bruce Springsteen. Ja, das ist der Mick Jagger, der Mittelalten, würde ich sagen, oder der gerade angegrauten, aber noch nicht komplett vergrauten. Bruce Springsteen bringt wieder ein neues Album raus, obwohl er, glaube ich, zum 23. Mal sagt, dass es schon beim letzten Mal das letzte gewesen sei. Es erscheint heute und heißt Only the Strong Survive. Nur die Starken überleben. Na, wenn das mal nicht knallharter Darwinismus ist, da sage ich, das darf ja wohl nicht veröffentlicht werden. Das geht ja wohl nicht. Und es ist eine Platte mit Coversongs. Guck, Coversongs, es fällt ihm nichts mehr ein, dem alten Gutmenschen. Also keine eigenen Lieder, sondern die von anderen. Und Achtung, der Boss erklärt's so. Wobei, das mich eher verwundert, dass der Boss überhaupt was erklärt. Aber er tut's, also bitte.
Zu der Zeit habe ich gerade nicht an eigenem Material gearbeitet. Meine Kreativität stellt sich in Schüben ein. Nachdem man so viele Songs geschrieben hat wie ich, kann auch mal ein Jahr ohne neue Songideen vergehen. Zumal ich nicht der Typ bin, der so etwas erzwingt. Ich warte, bis die Ideen von selbst kommen. Ich wollte aber dennoch aktiv bleiben und ich liebe es nun mal zu singen und im Studio zu arbeiten. Also habe ich ein paar Songs ausgesucht und diese Platten aufgenommen.
Rausgekommen ist eine Platte mit vor allem souligen Liedern und so hört sich das zum Beispiel an, das Frank Wilson Cover von Do I Love You? Indeed I Do. Und ich verspreche euch, wir machen's kurz. Ich frage mich ja, warum ich in diesem Podcast immer die Musik spielen muss, die im regulären Radio 1 Programm nie auftaucht. Das glauben die hier zu mir abschieben zu können. Den ganzen Rotz, der sonst nicht ist im Programm. Sag mal, komm, bei Schröder, da kannst du mal ein bisschen was spielen, was sonst nicht gespielt wird. Der merkt's nicht, der winkt alles durch. Nicht mit mir, Freunde. So, und bevor ihr jetzt denkt, genug Musik für heute, denke ich das für euch und sag's auch. Insofern, nächste Rubrik.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 334, denn etwa im Jahr 334 soll ein gewisser Martin von Tours als Soldat der Reiterei des römischen Kaisers im kalten Winter am Wegesrand einen frierenden Bettler gesehen haben. Und der Rest ist Geschichte.
St. Martin zieht die Zügel an, sein Ross steht still beim armen Mann.
Und das wird jedes Jahr am 11. November gefeiert. Guck, dieser Tag hat doch noch einen Sinn, jenseits des sinnlosen Karnevals. Bin so froh, dass ich für einen Radiosender in Berlin arbeite, wo man über den Karneval lästern kann, ohne dafür gesteinigt zu werden. Denn ihr müsst wissen, Karnevalisten, das sind die Talibanesen unter den Humoristen. Ja, und Laterne, Laterne, Sonne, Mond und... Nee, ich erspar's euch. Ist versprochen. Nein, ich mach nicht weiter. Ich erspar's euch. Dann lieber nochmal eine Minute Bruce Springsteen, oder? Ja, sehe ich auch so.
Das Interview.
So, liebe Leute, Freitag ist heute, Wochenende steht vor der Tür und der eine oder die andere wird es wohl mit einer Dame verbringen, die nunmehr charmante 44 Jahre alt ist, manche Krisenzeit erlebt, aber auch immer wieder überlebt hat. Sie hat die Fähigkeit, sich selbst sowohl zu lieben, als auch manchmal hart mit sich ins Gericht zu gehen. Beides zu Recht, würde ich mal sagen. Manche lieben sie, wie sie ist. Andere, vor allem Männer aus dem Hause Springer, haben sich immer mal wieder an ihr abzuarbeiten versucht. Und das war jetzt schon ein erster Hinweis, um wen es sich handelt. Denn morgen erfindet sich jemand neu. Es ist die Taz. Die Tageszeitung wird nämlich zur Wochenzeitung, um genau zu sein, zur Wochentaz. Und darüber rede ich jetzt bei Wach und Wichtig mit einer der beiden Chefredakteurinnen der Taz. Bisher Normaltaz, jetzt Wochentaz. Ulrike Winkelmann, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Die Taz, ich habe es gerade gesagt, gibt es seit mehr als 40 Jahren, erscheint Montag bis Samstag und an letzterem, also samstags, seit fast 10 Jahren, nun auch schon als Taz am Wochenende. Was ist denn jetzt eigentlich das Neue?
Neu ist, dass die bisherige Wochenendausgabe eine Wochenzeitung werden soll. Das bedeutet, dass wir die ganze Woche am Kiosk liegen, also selbstbewusst neben die anderen Wochenzeitungen treten und sagen, wir sind eine ganze Woche haltbar. Wir schreiben für 7 Tage. Das bedeutet für unseren Journalismus, dass wir tiefer graben, weiter ausgreifen müssen, dass die Texte eben länger haltbar sein müssen. Das ist eine Herausforderung, die wir aber auch deshalb gerne annehmen, weil, wie Sie schon gerade richtig gesagt haben, wir in der Taz am Wochenende ja schon länger auch ein bisschen haltbareren Journalismus machen. Das ist quasi der nächste Schritt von einer dicken, gemütlichen, tiefschürfenden Wochenendausgabe zu einer noch tiefschürfenderen Wochentaz.
Aber es gibt ja durchaus schon eine breite Palette von Wochenzeitungen. Die Zeit natürlich, dann der Freitag, bei dem Sie selber auch mal waren. Und im weitesten Sinne sind ja auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und auch die Welt oder die Bild am Sonntag Wochenzeitungen. Warum tun Sie sich das an und treten auf diesem Markt jetzt gegen solche Konkurrenten an?
Weil da Raum für uns ist. Es gibt noch keine linke Wochenzeitung, die zum Wochenende rauskommt. Den Freitag nehme ich als Konkurrenz hier ausdrücklich aus, weil er etwas eher erscheint. Und natürlich ist es eine tolle Zeitung. Ich war ja nicht umsonst dort. Aber wir glauben, dass wir eben mit dem Taz-Journalismus, mit dem Taz-Angebot hier noch auch eine Lücke finden werden und die Leute gerne zu uns greifen werden, weil sie denken, das ist die frischere Zeitung, das ist die konstruktivere Zeitung, das ist die Zeitung mit mehr Ironie, mehr Esprit vielleicht, auch die lese ich gern.
Die Taz gilt ja als linkes Blatt, sogar Wikipedia schreibt das. Ich zitiere, die Taz wird als grün-links, linksalternativ und systemkritisch beschrieben. Das heißt, die Neue Wochenzeitung wird in einer ähnlichen Ausrichtung sein.
Ja, das wird sich politisch nicht abgrenzen von dem, wie bisher die Taz immer schon gewesen ist. Wir haben die Wochenzeitung, also die künftige Wochenzeitung, jetzt Taz am Wochenende, schon im vergangenen Jahr nochmal politischer gemacht, indem wir einfach die Politikberichterstattung ausgebaut haben zulasten der eher gesellschaftlichen Berichterstattung. Und dadurch ist die auch nicht mehr ganz so magazinig, sondern auch ein bisschen kritisch härter unterwegs. Und das wird auch so bleiben.
Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch redaktionsintern kritische Diskussionen. Mal ging es darum, dass Taz-Redakteure und Redakteurinnen signifikant weniger verdienen als Journalisten anderer Zeitungen. Mal gab es auch Streit um Inhalte, etwa als eine Autorin vor 2 Jahren Polizisten auf der Müllhalde entsorgen wollte. Da protestierte die Gewerkschaft der Polizei und auch innerhalb der Taz fand das nicht jeder gut. Ich persönlich habe es für lupenreine Satire gehalten, aber da habe ich vielleicht auch einen blinden Fleck in der Hinsicht. Zudem gab es Streit um die Bezahlung von Volontären oder um eine männerdiskriminierende Stellenanzeige. Dazu dann die langen Grabenkämpfe mit der Bild und vor allem auch ihrem früheren Chefredakteur Kai Diekmann. Haben Sie trotzdem noch genug Leute gefunden, die für die neue Taz arbeiten wollen?
Es sind alles Gründe, die Sie aufgezählt haben, die auch dafür sprechen, für die Taz zu arbeiten. Wir streiten hingebungsvoll, wir sind sehr selbstkritisch, wir machen all dies transparent, wir haben Lust auf Debatte und das sind alles Merkmale, die nach wie vor für viele Leute interessant sind, das finden wir toll. Tatsächlich ist es so, dass wir manchmal natürlich Texte drucken, die nicht jeder im Haus gerne so im Blatt gesehen hätte und natürlich müssen wir manchmal auch zugeben, dass wir einfach Mist geschrieben haben, das ist gar keine Frage, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir wirklich viele Bewerbungen haben, dass wir glücklich sind, dass viele Leute sich für uns interessieren, weil wir eben außer zugegebenermaßen relativ niedrigen Löhnen ein freiheitliches, ein offenes Arbeits- und Gesprächsumfeld bieten und das Haus sich wirklich Mühe gibt, den vielleicht mangelnden Lohn auszugleichen mit vielen anderen positiven Eigenschaften, die die Leute auch dauerhaft hier dann halten.
Ist das denn jetzt eine neue Redaktion, die da arbeitet oder macht die bisherige Taz-Redaktion einfach weiter und die neue Ausgabe?
Nein, wir haben ja nicht so viele freie Stellen. Es ist ja nicht so, dass die Taz jetzt plötzlich irgendeinen Geldtopf gefunden hätte. Ne? Also zugegebenermaßen ist es jetzt aktuell, also nicht zuletzt auch durch Inflation und Wirtschaftskrise, die vor der Tür stehen, nicht ganz leicht für die Taz überhaupt noch irgendwo anzubauen, zuzubauen, Leute einzustellen. Wir haben aber in der Tat für die neue Wochentaz ein neues Ressort gegründet, also einen ganz neuen Teil in der Wochentaz, der soll Zukunft heißen. Und in der Zukunft soll stärker Wissenschafts- und Technikberichterstattung stattfinden, immer unter dem Motto, ist das Fortschritt oder kann das weg? Es soll mehr um Klima gehen, also um unser aller Zukunft. Und dafür konnten wir neue Leute anstellen. Ansonsten ist es aber so, dass also unser bewährtes Team, das ja die Zeitung von Montag bis Freitag auch sowieso weitermacht, dass das auch die Wochentaz mitbefüllt. Wir haben also Fachredaktionen, die tagesaktuell in die Taz hineinschreiben, in die eben täglich erscheinende Zeitung, die aber auch stündlich aktuell für die Website schreiben, also für taz.de und die dann eben aber auch einen Wochenrhythmus findet und für die Wochentaz schreiben.
Auf Ihrer Internetseite zur neuen Taz steht die wichtigste Frage vorab, löst die Wochentaz die tägliche Zeitung ab? Nein, natürlich nicht. Ich habe aber gehört, dass Ihr Ziel ist, die werktägliche Taz von Montag bis Freitag nur noch digital anzubieten und die neue Wochenzeitung als einzige auch analog. Stimmt das oder Fake News?
Das ist tatsächlich unser Zukunftskonzept. Also wir haben uns auf den Weg der Digitalisierung begeben, schon vor Jahren, und haben dazu eine Strategie entwickelt. Und die lautet, wir werden mittelfristig, nicht sehr bald, aber in mittlerer Zukunft, die gedruckte Ausgabe von Montag bis Freitag einstellen. Das heißt, wir drucken dann nicht mehr auf Papier, sondern wir erscheinen als Tageszeitung digital, nämlich in der Taz-App. Wir haben jetzt schon eine App, die kann auch jeder sich anschauen, die funktioniert auch schon sehr gut. Die überarbeiten wir aber nochmal zum kommenden Jahr und dann soll die also gut genug funktionieren, dass die Leute denken, warum lese ich überhaupt noch was auf gedrucktem Papier, was ja ohnehin auch noch die Wälder mit nebenher vernichtet. Ich gucke viel lieber auf mein digitales Lesegerät und lese da die tägliche Taz. Also die bleibt, aber die wird digital. Und dann wird es in der Tat so sein, dass die Wochentaz unser einziges gedrucktes Produkt bleiben wird. Wir haben dann sozusagen drei Kanäle in Zukunft. Zukunft. Das heißt, digital täglich in der Taz-App, digital auf taz.de mit unserem Angebot, für das man freiwillig zahlen kann, wenn man will. Das heißt, tazzahlig und wöchentlich gedruckt in der Wochentaz.
Können Sie denn schon verraten, was morgen in der ersten Ausgabe das Top-Thema sein wird? Auch gerne mit der Schlagzeile, denn was die Taz ja wirklich kann, wie kaum jemand sonst, ist Schlagzeilen zu machen, die sowohl journalistisch als auch satirisch sind. Also sagen wir mal aus meiner Welt, von der unseriösen Seite der Macht, große Komplimente für diese Schlagzeilen. Insofern erwarte ich natürlich jetzt bei der Wochentaz Großes morgen.
Ja, also das Kompliment gebe ich gerne an die Seite 1 Macherinnen und Macher weiter. Die sind da in der Tat immer sehr, sehr, sehr stark mit beschäftigt, an den Titelzeilen noch herumzuschrubben. Wir haben morgen als politisches Top-Thema, ich glaube naheliegenderweise, die Klimakonferenz in Ägypten drin, also Sharm el-Sheikh, mit einem sehr, sehr langen Interview, das auch gut geführt ist, mit der Außenministerin Annalena Baerbock, die ja, wir erinnern uns, Klima-Außenpolitik machen möchte. Und wahrscheinlich gehen wir auch mit ihr auf den Titel. Ist aber noch nicht ganz klar. Wir haben auch noch andere Berichterstattungen über den Klima, also über die Frage des Ausgleichs für die Länder, die am stärksten unter dem Klimawandel leiden, dafür aber am wenigsten beigetragen haben. Aktuell kann ich Ihnen sagen, steht da die Schlagzeile als Frage, und das ist dann sozusagen die Frage an Annalena Baerbock, sind Sie radikal genug? Das ist aber noch nicht die endgültige Schlagzeile. Ich kann noch nicht sagen, worauf es genau hinausläuft.
Wenn wir schon mal eine Chefredakteurin der Taz hier haben, Frau Winkelmann, dann nutze ich das und würde natürlich gerne mal kurz mit Ihnen durch die aktuelle politische Lage reiten. Ich gebe Ihnen 5 Stichworte und Sie dazu jeweils eine kurze Einschätzung. Also, Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh. Morgen auf dem Titel, Ihre Einschätzung. Was erwarten Sie davon? Erfolg oder Stillstand?
Ich fürchte eher Stillstand als Erfolg. Es wird darauf hinauslaufen, dass die reichen Industrieländer mehr Geld geben müssen, um Klimaschutz in den ärmeren Ländern möglich zu machen. Und es wird ein sehr großes Gezerre ums Geld geben, aber wenig Versprechungen, um wie viel mehr Grad wir die Erderwärmung aufhalten können.
Midterms in den USA. Was sagt die Halbzeitwahl über den Zustand der USA aus? Zerrissen oder gibt es noch Hoffnung? Und was wird aus Trump?
Die Erwartungen an die Midterms jetzt diese Woche waren so niedrig, dass sozusagen das Ergebnis einen wirklich sehr positiv überrascht, obwohl es immer noch ein Verlust für die Demokraten ist. Immerhin aber ist das Trump-Lager enorm angeschlagen und das läuft darauf hinaus, dass die Republicans sich untereinander erstmal sehr ausführlich zerlegen werden. Und ehrlich gesagt, das betrachte ich mit einer gewissen Schadenfreude.
G20-Gipfel auf Bali kommende Woche. Putin kommt nicht. Gut so oder gerade schlecht so?
Möglicherweise wäre es gut gewesen, wenn er gekommen wäre, um von anderen Mächten als NATO-Mächten vielleicht in Richtung Verhandlungsfähigkeit bearbeitet zu werden. Das ist aber sehr fraglich, ob das gelungen wäre.
Fußball-WM in Katar, gucken oder boykottieren?
Ich interessiere mich nun sowieso so wenig für Fußball, dass ich jetzt diese Gelegenheit nutzen werde, zu sagen, das boykottiere ich, aber es ist für mich auch kein großes Opfer. In der Tat sind wir darüber total zerspalten. Also die Sportredaktion sagt kritisch gucken, die anderen sagen gar nicht gucken.
Und zum Schluss ein Jahr Ampel. Geht's noch oder da geht noch was?
Da geht noch eine Menge. Also dafür, dass die Krisen so plötzlich so groß wären, haben die eigentlich bisher keinen so schlechten Job gemacht. Die haben sich natürlich verfranst mit manchen Themen, also Stichwort nur Gasumlage, aber da sind immer noch Leute am Start, die was wollen und die tatsächlich auch noch eine Form von Idealismus sich bisher erhalten haben. Das ist mehr, als man über die bisherigen Koalitionen, also vorher die großen Koalitionen, hätte sagen können.
Die frühere Politikchefin des Freitag kommt jetzt samstags mit der Wochentaz, der neuen wöchentlichen Ausgabe der Taz, ab morgen neu. Und wir haben gesprochen mit der Chefredakteurin, mit Ulrike Winkelmann.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Demi Moore, Schauspielerin. Es gibt keine Möglichkeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen, wenn man nicht die Liebe zu sich selbst findet.
Ende der Denkpause.
So Leute, nach so viel Werbung für die Taz würde ich sagen, das war's für heute. Kommt gut in den Tag, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag. Bis dahin, tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.